Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 41 unseres Podcasts, dem letzten Podcast für dieses Jahr. Und wir blicken in dieser Folge zurück. Zurück auf ein bewegendes, ja auf ein turbulentes Jahr 2024. Wir blicken zurück auf den triumphalen Erfolg unseres Sechsner Tennisstars Jannik Sinner, auf den Pakt mit dem Teufel, den die SVP mit der Bildung der neuen Landesregierung eingegangen ist. Wir blicken aber auch zurück auf Reinhold Messner und seinem öffentlich ausgetragenen Familienstreit und natürlich auch auf die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Kurzum auf die Highlights, die unser Land, die unsere Welt dieses Jahr bewegt haben. Und wir tun es mit einer journalistischen Persönlichkeit, mit dem Europakorrespondenten der Wochenzeitung Die Zeit, mit Ulrich Ladurna. Der gebürtige Meraner hat vor 40 Jahren seiner Heimat den Rücken gekehrt. Er verfolgt die Ereignisse in seiner Heimat Südtirol, aber nach wie vor aufmerksam. Und mit ihm habe ich hier im FF-Podcast-Studio über all die Auf und Abs dieses für uns Journalistinnen und Journalisten so spannenden Jahres 2024 gesprochen. Herr Ladurna, schön, dass Sie hier bei uns im Studio sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir blicken heute mit Ihnen zurück auf dieses Jahr der Umbrüche, auf dieses Jahr der Siege, der Verluste, der Enthüllungen. Es war ein bewegtes Jahr. Die Aufregung zu Beginn des Jahres, die war ja groß. Nach den Landtagswahlen im Herbst 2023 war die SVP ja das erste Mal in ihrer Geschichte auf einen deutschen Koalitionspartner angewiesen. Sie hat sich für die Freiheitlichen entschieden und hat die Fratelli d'Italia, also die Postfaschisten, mit in die Koalition geholt. Bis gestern waren das ja die Erzfeinde der Südtiroler Autonomie. Wir sprachen damals im Januar auf dem Cover von einem Pakt mit dem Teufel. Ein knappes Jahr später, Herr Ladurna, Ihr Eindruck, sind damals die Südtiroler Volkspartei und Landeshauptmann Arno Kompatscher tatsächlich einen Pakt mit dem Teufel eingegangen?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der Fratelli d'Italia ist natürlich die Nachfolgepartei des Faschismus, der faschistischen Partei, aber sie hat sich auch verändert. Ich glaube, heute ist eine nationalkonservative, nationalistische Partei mit ihren Wurzeln im Faschismus. Ich glaube, dass die Koalitionsbildung natürlich was Besonderes war, weil im Grunde genommen die SVP als Vertreterin der deutschen Minderheit mit der Nachfolgepartei der ehemaligen Unterdrücker zusammenarbeitet. Das hat einen hohen symbolischen Charakter, spiegelt aber auf der anderen Seite einfach eine Rechtsverschiebung wider, die es in ganz Europa gegeben hat und besonders in Italien. Insofern, ja, man kann das problematisch finden. Ich fand das einfach, ja, ein Ausdruck der politischen Mehrheiten.
Ihr Eindruck, sind die Fratelli d'Italia in Südtirol moderater geworden, seit sie in der Regierung sind, seit sie an der Macht sind?
Es ist ja so, dass fast alle extremistischen Parteien, wenn sie mal in die Regierung eingebunden werden, müssen sie sich, ich sage es mal so, zivilisieren. Sie müssen sich eben auch Verantwortung übernehmen. Sie können nicht nur von Oppositionsbänken aus opponieren und radikale Töne spucken, sondern sie müssen eben regieren. Und ich glaube schon, dass es auch, soweit ich das sehen kann, für Fratelli d'Italia in Südtirol zutrifft. Ich meine, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, es sind relativ unauffällige Landesräte, die ab und zu mal via Galateo ein großes Wort riskieren. Aber in der Sache, glaube ich, haben sie keine größeren Unfälle veranstaltet. Mhm. Aber ich mag mich täuschen.
In Südtirol gingen ja vor und nach der Bildung der Landesregierung ja auch einige Südtirolerinnen und Südtiroler auf die Straße, no excuses, protestierte gegen die Koalition der SVP mit den Rechten. Wundern Sie sich eigentlich, und hier vielleicht interessiert mich gerade Ihr Blick von außen, dass es nicht kräftigere Proteste gab?
Nein, das wundert mich nicht, weil ich glaube einfach, wie schon eingangs gesagt, dass der Erfolg von Fratelli d'Italia wie ein Ausdruck einer Rechtsverschiebung, die es in ganz Europa gegeben hat. Nun kann ich verstehen, und es ist auch gut, dass Leute auf die Straße gehen, um gegen zu demonstrieren. Aber ich frage mich, wogegen demonstrieren sie eigentlich? Es ist ja nicht der Faschismus ausgebrochen, weder in Rom noch in Bozen. Es hat eine Partei, ist mit eingebunden worden in die Regierung, die eine problematische Geschichte hat. Aber ich denke mir nicht, dass ich sehe das nicht als eine Gefahr für die Demokratie. Also ich, wie gesagt, die Demonstrationen fand ich gut und richtig, aber ich sehe nicht die Gefahr für die Demokratie.
Werfen wir einen Blick auf das Monat Februar. Am 17. Februar rollten über 150 Traktoren nach Bozen. Damit waren die Bauernproteste auch in Südtirol angekommen. Denn seit Beginn des Jahres bereits blockierten ja hunderte, teils tausende Traktoren die Straßen in ganz Europa. Vereint im Protest gegen die Umwelt- und Agrarpolitik der EU. Schließlich verstopften Tausende von Traktoren auch die EU-Stadt Brüssel, in der sie leben. Herr Ladurner, es flogen Steine durch die Luft, ein Denkmal wurde niedergerissen, Landwirte setzten im Europaviertel Heuballen und Autoreifen in Brand und kippten Mist auf die Straßen. Waren Sie zu der Zeit in Brüssel?
Ja, ich war zu der Zeit in Brüssel, ja.
Und wie haben Sie diese Proteste erlebt?
Naja, so wie Sie sie beschrieben haben, recht aufregend und teilweise doch, ich sag mal so, gewaltsam. Also ich glaube halt, das Besondere an diesen Protesten war, dass sie europaweit waren. Es war nicht nur in Südtirol protestiert worden, sondern auch in Brüssel, in Italien, in Deutschland, in allen europäischen Ländern. Und das heißt schon, dass da irgendwas im Argen lag. Und die Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, was da im Argen lag. Im Grunde genommen sind die Bauern, wenn man sie im Bevölkerungsanteil nimmt, ja ein kleiner Anteil der europäischen Bevölkerung, aber sie haben eine große, große Verhandlungsmacht, weil sie auch für Ernährungssicherheit sorgen. Und ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte, über die man sprechen muss, wenn man die Bauernproteste verstehen möchte.
Bauernproteste sind an sich ja nichts Neues. Hatten Sie das Gefühl, dass dieses Mal etwas anders war?
Ja, ich denke, dieses Mal war schon etwas anders, weil es ging ja im Kern darum, dass die Bauern das Gefühl hatten, sie müssten so die größten Lasten tragen in Bezug auf die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Also wenn wir den Klimawandel bekämpfen müssen, dann hat die Europäische Union ein Programm vorgelegt, den sogenannten Green Deal, und die Bauern hatten das Gefühl, dass sie die Leidtragenden sind. Besonders werden sie zugedeckt mit bürokratischen Regeln, die sie kaum einhalten können, besonders kleine und mittlere Betriebe nicht. Und ich glaube, das war das Neue, dass hier sich eine ganze Kategorie einer Gesellschaft gewehrt hat gegen die Lasten, die sie zu tragen hatten in Bezug auf die Bekämpfung des Klimawandels.
Mhm. Ja, Sie sprechen genau diesen Green Deal an. Haben Sie aber manches Mal auch das Gefühl, dass gerade diese umweltschonenden Einschränkungen von der so traditionsbewussten Südtiroler Landwirtschaft als besonders schmerzhaft empfunden wird?
Ja, ich denke schon. Ich bin jetzt nicht der Kompetenteste, um die Südtiroler Bauern zu sprechen. Allerdings habe ich schon den Eindruck, dass die Vertreter der Südtiroler Bauern doch relativ sozusagen nicht Reformer sind, sondern eher Blockierer sind. Sie reagieren auf alles, was Veränderungen in Bezug auf Klimawandel betrifft, mit Abwehr. Und ich glaube, wenn man die Bauern betrachtet, muss man, soweit ich das sehen kann, immer unterscheiden zwischen den kleinen Betrieben und den großen industriellen Betrieben. Wir haben industriell betriebene Landwirtschaft und wir haben Kleinbetriebe, wie das in Südtirol der Fall ist. Auf europäischer Ebene haben wir sehr große industriell betriebene Betriebe. Wir haben sehr viele Kleinbauern, die aufgeben, weil sie nicht mehr mithalten können. Zum Beispiel, weil sie kleine Preise erzielen können für ihre Waren und anderen, weil sie mit Vorschriften eingedeckt werden. Und das ist das wahre Problem. Aber ich glaube, in der Bauernschaft verstecken sich, wenn ich das so sagen kann, die Industriebauern, die industriell betriebenen Großbetriebe hinter den kleinen Bauern, die wirklich ein Problem haben.
Blicken wir auf das Monat März. Südtirol hat seit 1. März einen neuen Quästor, Paolo Sartori. Er hat sich ja sehr rasch als entschlossener Kämpfer gegen das Verbrechen etabliert. Der 62-Jährige verfügt medienwirksam Abschiebungen und macht damit Eindruck. Uli Meier, die neue Landesrätin für Sicherheit, die bezeichnet ihn als den richtigen Mann zur richtigen Zeit. Wie ist Ihr Eindruck, Herr Ladurner? Ihr Eindruck von außen erneut. Ist es richtig, was er macht? Wie hart er durchgreift?
Ja, mir fallen zwei Dinge auf. Zum einen, wie einfach es ist, dass ein Questor populär wird. Das heißt, er tritt hart auf und sofort wird er gefeiert. Das heißt, es gibt offensichtlich in der Bevölkerung ein Bedürfnis nach einem Mann, einem starken Mann, der sagt, ich hau mal auf den Tisch, ich räume hier auf. Das fällt mir auf. Und das Zweite, was ich mich frage, ist ja, was heißt hier durchgreifen? Er kann die Leute nicht des Landes verweisen, also des italienischen Landes, der Nation, sondern kann sie eine Folge de Via, glaube ich, geben. Sie müssen einfach verschwinden. Ich weiß nicht, wie nachhaltig diese Politik ist. Aber das Dritte, und das ist, habe ich bei Ihnen in der FF gelesen, ohne dass ich jetzt da allzu viel Werbung machen möchte, aber das fand ich sehr, sehr interessant. Es gab eine Geschichte darüber, wie Sartori nicht nur durch seine harte Hand illegale Migration bekämpft, sondern auch Druck auf die Zivilbevölkerung ausübt. Auch sozusagen Druck auf Leute, die demonstrieren, Flugblätter verteilen. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe mich gefragt, ob in Sartori nicht auch etwas zu sehen ist, als was ich als autoritäre Versuchung darstellen möchte. Die Popularität von Sartori in der Bevölkerung ist auch ein Ausdruck der autoritären Sehnsucht in der Bevölkerung.
Bräuchte es aus Ihrer Sicht oder bräuchte Südtirol aus Ihrer Sicht viel mehr andere Konzepte, um für Sicherheit zu sorgen, als eben wie die von Sartori durchgeführten Kontrollen und auch die medienwirksamen Soldaten auf den Straßen, die wir seither in Südtirol sehen?
Ja, ich glaube, Südtirol kann natürlich keine Migrationspolitik für sich betreiben. Das ist eine europäische Angelegenheit und dann auch eine nationale Angelegenheit. Südtirol kann, der Spielraum ist beschränkt. Aber was, glaube ich, schon wichtig ist, dass man hier in Südtirol auch, zum einen kann man schon prägen den Diskurs, wie man über Migration redet. Das ist, glaube ich, eine Verantwortung der Medien und auch der Politik. Und das Zweite ist, ich glaube einfach, dass Südtirol das machen kann, was wichtig ist. Ja, sagen, Grenzen müssen kontrolliert werden, wir müssen wissen, wer reinkommt. Aber die Leute, die hier sind, müssen wir integrieren. Es kann nicht sein, dass diese Leute, die hier sind, dann 10 Jahre lang hier Taschentücher verkaufen müssen auf der Straße. Nein, die sollen integriert werden, sollen ihre Chancen bekommen. Man muss Migrationsdebatte wegführen von dieser Aufregung. Man muss sie versachlichen. Ich glaube, das ist zentral.
Sie leben seit 40 Jahren nicht mehr hier in Südtirol. Aus Ihrer Sicht ist Südtirol mittlerweile zu einem gefährlichen Pflaster mutiert oder im Vergleich zu der Stadt, in der Sie leben, in Brüssel, immer noch eine Insel der Seligen?
Ja, ich würde sagen, es ist eine Insel der Seligen. Ich bin ja gebürtig aus Meran. Ich weiß, Meran hat einen besonderen, ich sage mal so, schlechten Ruf in dem guten Südtiroler Ruf. Also Meran heißt es. Ich glaube auch, dass sich da schon was verändert hat. Ich bin ja schon sehr lange weg, dass Südtirol sich verlassen habe oder hinter mir gelassen habe, war ein ganz anderes Südtirol. Das Südtirol von heute hat zu kämpfen mit den Problemen wie alle modernen, fortgeschrittenen Gesellschaften. Das ist nichts Besonderes und ich glaube, es hat seine Ängste und auch seine, das ist auch alles im Bereich des Normalen. Ich glaube, dass die Probleme, die da sind, sind keine Probleme, die man nicht lösen könnte.
Herr Ladurna, im April hatten wir eine Titelgeschichte zu den Ziegelbaronen im Land, so haben wir sie bezeichnet. Gemeint waren die Baulöwen, die den Südtiroler Wohnungsmarkt beherrschen und damit dicke Geschäfte machen. Wir zeigten in diesem Report nicht nur, wer sie sind, sondern auch, wie es ihnen geht. In einem schwierigen Marktumfeld zwischen hohen Zinsen und gestiegenen Baukosten. Es ist natürlich auch ein Marktumfeld, das vor allem junge Menschen hart trifft, denn sie können sich ihren Traum vom Eigenheim kaum noch leisten hier in Südtirol. Die vergangenen Jahre sind die Preise für Wohnimmobilien extrem gestiegen. Eine Drei-Zimmer-Wohnung für 700.000 Euro ist mittlerweile gang und gäbe. Herr Ladurna, fragen Sie sich auch, wer kann sich das noch leisten?
Ja, ich frage mich nicht nur das, sondern ich halte das für einen Skandal. Ich halte das für die zentrale soziale Frage, nämlich Wohnungsnot. Das ist nicht nur in Südtirol, auch zum Beispiel in Deutschland oder auch in Belgien, wo ich im Moment lebe, ist das ein Riesenproblem. Ich glaube, was wir erleben, ist eine soziale Spaltung zwischen den Leuten, die schon etwas haben und die nichts haben. Und ich finde, dass diese Wohnungsnot ist eine zentrale Aufgabe der Politik und ich, wenn ich das sagen kann, vielleicht vor allem einer sozialdemokratischen linken Politik, die ja sozusagen den nahen den Leuten sein sollte. Ich kann nicht verstehen, warum dieses Problem nicht, vielleicht nicht gelöst, aber nicht besser angegangen wird. Es ist seit Jahren bekannt. Ich denke, es ist wirklich ein Skandal und ich kann wirklich nicht begreifen, warum die Politik nicht in der Lage ist, gerade hier in Südtirol, wo sie über viele Autonomierechte verfügt, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Die jungen Leute, nicht nur die Jungen, müssen eine Chance haben, etwas zu erwerben. Es ist heute so, die haben, kriegen noch mehr und die nichts haben, kriegen nichts. Mhm. Und auf Dauer wird das Populisten stärken, auf Dauer wird das den sozialen Zusammenhalt zerstören und das ist ein riesiges, großes Problem.
Also Sie sprechen auch ganz deutlich davon, dass die Preise aus den Fugen geraten sind. Sie sprechen von einem Skandal. Viele der Käufer, die kommen mittlerweile aus Deutschland, Österreich, aus der Schweiz. Riskiert Südtirol hier einen Ausverkauf der Heimat? Können wir sogar so weit gehen mit dieser These?
Ja, ich kenne jetzt die Zahlen nicht. Ich denke allerdings sicher, dass die heimische Bevölkerung sozusagen der Bedarf nach günstigen, bezahlbaren Wohnraum muss prioritär sein. Es muss vor dem Bedarf der Touristen oder Ausländer gehen, europäische Ausländer gehen, die über Geldmittel verfügen, hier kaufen zu können. Es ist wichtig, dass die heimische Bevölkerung hier zum Zuge kommt und dass sie die Möglichkeit hat, sich ein Heim zu kaufen oder zu vernünftigen Preisen zu mieten. Und das muss vorrangig sein. Auch vor dem Interesse, also Leute, die viel Geld haben und aus dem Ausland kommen. Ich denke, da ließ sich auch einiges machen. Ich glaube auch, dass da eine Landesregierung gefragt ist. Und auf Dauer ist auch das der Zorn, den man spürt. Ich spüre ja hier, wenn ich hierher komme, Leute schimpfen viel. Ne? Das ist so ein bisschen eine kleine Schimpfrepublik, Südtirol. Ne? Es wird viel geschimpft. Vor allem über die Touristen, über die Ausländer, über die, die kommen und kaufen. Ich kann diese Schimpferei, teile ich nicht, aber es gibt dahinter ein ernstes Problem und das ist die Wohnungsnot. Mhm.
Kommen wir auf ein politisches Ereignis in diesem Jahr zu sprechen. Die SVP hat seit 4. Mai einen neuen Obmann, Dieter Steger. Er folgt der Philipp Achammer, der im Februar bekannt gegeben hat, dass er seinen Parteivorsitz abgeben will. Steger übernimmt die Partei zu einem denkbar schwierigen Zeitpunkt. Die SVP erlebt ja seit ihrer kolossalen Niederlage bei der Landtagswahl im Herbst 2023 die ärgste Krise ihrer Geschichte. Die Partei verliert Mitglieder und Wähler. Es gab zuletzt viele interne Streitereien und auch Machtkämpfe. Aus Ihrer Sicht, was ist denn von Obmann Dieter Steger zu halten, beziehungsweise wie schwierig wird es denn sein, die SVP in die Zukunft zu führen, in eine neue Zukunft zu führen?
Na, ich glaube, grundsätzlich sind Parteien und Massenparteien wichtig für die Demokratie. Und ich selber bin froh über jeden sozusagen, der sich parteipolitisch engagiert und der auch Parteiobmann einer schwierigen Partei werden will. So, das ist das eine. Das andere ist, die SVP hat sich in Bezug auf Südtirol große Meriten erworben. Sie ist eine Einheitspartei gewesen. Südtirol ist heute ein modernes, fortgeschrittenes Land. Das hat viel mit der SVP zu tun, nicht nur, aber viel. Natürlich übernimmt Dieter Steger eine Partei, die innerlich zerrissen ist. Es ist nichts Neues. Die Bindungskraft von Parteien hat abgenommen in allen europäischen Ländern. Wir haben eine personalisierte Politik. Wir haben oft sozusagen eine Politik, die richtet sich nach einer Person aus und die Parteien spielen eine geringe Rolle. Ich würde mir wünschen, ich hoffe das, dass dem Dieter Steger gelingt, die Partei sozusagen als Partei, als handlungsfähigen Akteur zu erhalten. Und die Kompromissfähigkeit, das ist das Zentrale, was die SVP auch immer ausgemacht hat. Und Kompromissfähigkeit ist, glaube ich, auch eine Stärke in der Demokratie. In der letzten Zeit haben wir immer wohl Leute denunziert, die kompromissfähig sind als Schwächlinge. Aber Kompromiss ist nicht was Schwaches, sondern was für Starke. Und das, glaube ich, muss man sich klar machen. Und ich kann jetzt nicht genau die Arbeit von Dieter Steger beurteilen, aber ich denke mir, wenn einer Erfolg haben will in einer Partei, dann muss er genau diesen Punkt machen. Kompromisse machen ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Und deswegen sollen wir diese Kompromisse schließen.
Mhm. Kompromissbereit sein, ja. Ja. Im Juni. Vom 6. bis 9. Juni waren insgesamt 350 Millionen Bürgerinnen und Bürger in 27 Ländern aufgerufen, das Europäische Parlament zu wählen. Die SVP hat hier in Südtirol mit 46 oder mit knapp 47% die Europawahl gewonnen. Ein Triumph ist es aber dennoch nicht, zumindest wenn wir uns die Gesamtsicht ansehen. Denn noch nie saßen so viele Rechtspopulisten und Nationalisten im Europaparlament. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, in fast allen großen EU-Staaten haben rechte Parteien bei der Europawahl deutlich zugelegt. Wie hat sich die EU seit der Wahl verändert, seit die Rechtsaußenparteien an Einfluss gewonnen haben, Herr Ladurner?
Ja, ich war ja zu dem Zeitpunkt der Wahlen in Brüssel, hat über die Wahlen berichtet. Die Rechtsverschiebung war erwartet worden. Es war erwartet worden, dass rechtsextreme Parteien stärker werden. Sie sind dann nicht so stark geworden, wie manche vorausgesagt haben. Nichtsdestotrotz gibt es diese Rechtsverschiebung. Schwierig für die Europäische Union ist, dass diese Parteien ja eigentlich mit europäischer Integration wenig anfangen können. Es sind im Kern nationalistische Parteien. Es ist auch Melonis Partei, es ist eine nationalistische Partei, Fratelli d'Italia. Es ist Geert Wilders in den Niederlanden, die AfD in Deutschland, es ist Le Pen in Frankreich. Das sind alles Parteien, die im Höchsten ein pragmatisches Verhältnis zur Europäischen Union haben. Aber sie sind keine überzeugten Europäer, sie sind Nationalisten. Und das heißt, dass innerhalb der Europäischen Union Kräfte stärker geworden sind, die mit der Europäischen Union weniger anfangen können. Ich fürchte weniger einen Bruch der Europäischen Union, sondern ein inneres Zerbröseln und sozusagen eine innere Schwäche, die sie einfach nach außen hin auch nicht mehr handlungsfähig macht. Und ich denke, das sieht man an bestimmten Themenbereichen, vor allem jetzt zum Beispiel beim Kampf gegen Klimawandel. Das wird abgeschwächt. Auch weil diese Rechtsparteien mit dem Klimawandel, also teilweise leugnen sie ihn, teilweise sagen sie, es ist nicht so wichtig. Wir haben das Thema Migration, wo sich spürbar was ändern wird, weil es diese Parteien gewonnen haben. Und wir haben das Thema auch Blick auf die Ukraine, wo sich das verändern wird, Krieg in der Ukraine. Das sind die drei Themenbereiche, wo die Rechtsverschiebung deutlich Konsequenzen haben wird.
Sie haben es angesprochen, Sie waren zu der Zeit in Brüssel. Sie haben natürlich über die Europawahl berichtet. Als Brüssel-Korrespondent der Zeit, ist das die, oder ja, war das in diesem Jahr Ihre intensivste Zeit?
Ja, das war natürlich, die Wahlen finden alle 5 Jahre statt. Und das ist natürlich immer das zentrale politische Ereignis in den 5 Jahren. Und das war für mich, sagen wir so, als Brüssel, als Europakorrespondent natürlich eine sehr intensive Zeit, ja.
Herr Ladurner, sprechen wir über den Tourismus in Südtirol. Ein schwieriges Thema mittlerweile. Auch in dieser Sommersaison wurden neue Rekorde geknackt. +3,7% bei den Gästeankünften, +1,6% bei den Übernachtungen. Die lagen allein in den Sommermonaten bei 22 Millionen Übernachtungen. Wie sehen Sie die Entwicklung des Südtiroler Tourismus?
Ja, ich finde das gar nicht so schwierig, weil die simple Wahrheit ist, es sind einfach zu viele Touristen da. Und das hat inzwischen negative Konsequenzen. Wir haben über Wohnungsnot gesprochen. Ich glaube, es ist eine Folge des Tourismus. Wir können über die Preisgestaltung in Südtirol sprechen. Die sind sehr hoch, die Preise. Die Löhne sind nicht so hoch. Auch das ist eine Folge des Tourismus. Man spürt es in allen Ecken und Enden, dass die Leute mit dieser Form des Tourismus, die Südtiroler nicht leben können, nicht zufrieden sind. Und ich glaube, diese ganzen Zahlen, die Sie erwähnt haben, das erinnert mich so ein bisschen an die ehemalige Sowjetunion, wo jedes Jahr so Tonnagen, wir haben Wiedererfolge gefeiert. Aber es wird der Punkt kommen, das glaube ich, der Punkt kommt, dass irgendwann die Touristen auch sagen, wir fahren da nicht mehr hin, weil uns zu viele Touristen da sind. Selbst die Touristen werden irgendwann nicht mehr kommen. Da kann man machen, was man will.
Und das heißt, Südtirol hat ein Quantitätsproblem?
Ja, ich glaube, sogar ein Quantitätsproblem. Und jetzt heißt es immer, ja, machen wir halt Qualität, machen wir halt 5-Sterne-Hotels, aber machen wir auch ganz viele. Ich meine, es gibt genügend Leute in Europa, die Geld haben, 5-Sterne-Hotels und andere Luxushotels sich zu leisten. Da werden genügend kommen. Natürlich ist der Tourismus zentral, er hat das Land vorangebracht, aber es ist der einzige Wirtschaftszweig in Südtirol, nicht der einzige. Es gibt andere, die Wertschöpfung haben, ob es Handwerk ist, Industrie ist. Und ich glaube, der Tourismus, wir sind viel zu sehr auf Tourismus fixiert. Und ich glaube, dass die Fixierung auf den Tourismus, die sollte ja ein bisschen zurückgefahren werden. Dann, glaube ich, öffnet sich auch der Kopf für andere Möglichkeiten.
Wo sehen Sie zum Beispiel Potenzial in Südtirol?
Ja, ich denke, Südtirol ist ja erstens mal, soweit ich das jetzt sehen kann, sind die Südtiroler im Allgemeinen und die Südtiroler sind doch sehr, nicht nur arbeitsam, sondern auch erfindungsreich. Sozusagen, ich glaube, einfach auf Innovation setzen muss. Ich denke, das kann jetzt im Dienstleistungsbereich sein, das kann im Industriebereich sein, im Handwerksbereich sein. Ich glaube, in Südtirol gibt es sehr, sehr viele gute Betriebe. Natürlich hat das alles, die Wertschöpfung kommt teilweise aus dem Tourismus, aber man kann sich auch vom Tourismus lösen. Und ich denke, es gibt hier Betriebe, die teilweise, ich glaube, es gibt ein paar Weltmarktführer. Gut, das sind dann die Schneekanonen oder Schneeerzeugungsmaschinen. Innovation ist das Zentrale. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht kann man vom Tourismus eine Steuer erheben und sagen, dieses Geld stecken wir dann in Innovation. Ich glaube, dass die Zukunft liegt in diesen Bereichen. Tourismus ist gut und recht, aber ich glaube, er ist an seine Grenzen gestoßen. Das sehen wir alle, das wissen wir alle, das spüren wir alle und deswegen muss man da abbremsen.
Sprechen wir über Reinhold Messner. Die Bergsteiger-Ikone wurde am 17. September 80. Und obwohl sich Messner ein Leben lang gesträubt hat, Privates preiszugeben, hat er mit seiner dritten Heirat einen neuen Lebensabschnitt eingeläutet. Privat wurde im Hause Messner plötzlich das neue öffentlich, wobei er selbst das öffentliche Interesse daran losgetreten hat, als er hier in der FF meinte, ich zitiere, es war mein größter Fehler, bereits vor meinem Tod meinen Kindern testamentarisch den Großteil meines Vermögens zu überlassen. Was folgte, war ein Streit, ein Familienstreit, der über die Medien ausgetragen wurde, europaweit. Aus Ihrer Sicht, tat Reinhold Messner gut daran, den Streit mit seinen Kindern so sehr nach außen zu tragen?
Ja, ich tue mir schwer, das zu beurteilen. Ich bewundere Reinhold Messner für das, was er geleistet hat in seinem Leben. Ne? Und ich denke, er ist eine Ikone für viele, viele Dinge, ne? Fürs Bergsteigen und andere Sachen. Ich glaube, er hat große, große Meriten. Diese privaten Dinge, ich bedauere, dass das er in seinem hohen Alter ist, jetzt 80, dass das jetzt das Thema ist und irgendwie, dass er in seinem Lebensabend privaten Dinge sozusagen sein Lebenswerk überschatten. Ich finde das sehr bedauerlich. Ich kann nicht beurteilen, warum das so gekommen ist. Ich würde ihm wünschen, dass er für seine Lebensleistung einfach anerkannt wird und dass man diese privaten Dinge privat sein lassen sollte. Ich wünsche ihm und seiner Familie und seinen Kindern, dass sie sich in Frieden und in Glück zusammenleben können.
Schön. Kommen wir zum Monat November. Die USA hat ihren 47. Präsident. Ex-Präsident Donald Trump, der kehrt ins Weiße Haus zurück. Er sicherte sich bei der US-Wahl Anfang November eine Mehrheit in den Bundesstaaten und setzte sich damit gegen seine Konkurrentin, die Demokratin Kamala Harris, durch. Und die amtierende Vizepräsidentin, die unterlag sogar überraschend deutlich. Herr LaDorna, hätten Sie mit einem so klaren Sieg von Trump gerechnet?
Nein, so klar nicht, aber mit einem Sieg konnte man schon rechnen. Man muss es mal so sehen, es ist eigentlich das zweit, in meinen Augen, das zweitschlechteste Ergebnis. Das schlechtere Ergebnis wäre gewesen, er hätte verloren und knapp verloren, hätte es nicht anerkannt. Das muss man sich vor Augen führen. Er hat immer gesagt, ich würde die Wahl nicht anerkennen. Man weiß nicht, was dann passiert wäre, wenn er knapp verloren hätte. Insofern hat er jetzt relativ deutlich gewonnen. Natürlich, wir werden jetzt 4 schwierigen Jahren entgegengehen, also vor allem die Europäer, weil Trump ja nicht so gut zu sprechen ist auf die Europäer. Aber in dem Ganzen liegt natürlich auch eine Chance, weil die Europäer endlich mal selbstständig werden müssen. Und das ist die Botschaft von Trump, wird mal erwachsen. Kümmert euch selber um eure Sicherheit, um eure Dinge. Wir können nicht dauernd unter dem Schutzschirm der Amerikaner leben, sondern müssen erwachsen werden. Und das ist eigentlich jetzt die zweite Gelegenheit. Die war schon das erste Mal da, als er gewählt wurde 2016. Und jetzt wurde er wieder gewählt und wir haben eine zweite Gelegenheit, endlich uns um unsere eigenen Dinge selbstständig zu kümmern.
Aber wird Trump versuchen, die NATO und Europa zu instrumentalisieren und die Europäer gegeneinander auszuspielen?
Das kann sein. Ich glaube, Trump soweit ich das beurteilen kann, Trump funktioniert ja so. Er will ja immer einen Deal machen, ein gutes Geschäft machen. Er verbindet dabei Dinge, die oft nicht zusammengehören. Er sagt irgendwie, ja gut, wenn ihr wollt, dass wir uns euch weiter den Atomschirm über euch aufhalten, dann müsst ihr aber sozusagen Zölle für unsere Autos dann senken oder so. Er verbindet Dinge, die eigentlich im Normalfall nicht zusammengehören. Aber am Ende steht immer sein eigener bzw. der amerikanische Vorteil im Zentrum. Er ist, was er selber sagt, ein Dealmaker, will halt immer Abkommen schließen. Das ist für ihn gibt es keine Situation, sogenannte Win-Win-Situations. Ne? Es gibt nicht Situationen, wo beide gewinnen. Es gibt immer eine Situation, wo einer verliert, der andere gewinnt. Und der will natürlich immer auf der Gewinnerseite sein. Und natürlich hat er große Machtmittel. Ich habe es erwähnt, vor allem der Atomschutzschirm. Ich glaube, die USA bezahlen 2/3 oder 3/4 des gesamten Militärbudgets der NATO, kommt aus den USA. Ich weiß nicht, ob er die NATO verlassen wird. Das hat es auch bei seinem ersten Mal geheißen. Es ist das Gegenteil passiert. Er ist in der NATO geblieben. Er hat auch mehr Soldaten nach Europa geschickt. Das heißt, man muss mal schauen. Das eine ist, was er sagt, das andere ist, was er tut. Ich bin natürlich auch besorgt. Wir gehen, ich sag mal so, schwierigen Zeiten entgegen. Aber man muss diesen Zeiten, glaube ich, mit ruhigem Kopf entgegengehen und mit einer gewissen Gelassenheit und mit der Erkenntnis, dass Trump für uns Europäer auch eine Chance zur Emanzipation bedeutet.
Sie haben ja auch einen Gastbeitrag hier bei uns in der FF geschrieben und Sie meinten dort, Trump hat die Europäische Union bereits während seiner ersten Amtszeit als Feind bezeichnet und es bestehe kein Zweifel, dass er die Europäer als Feinde behandeln wird. Auf wen hat er es denn ganz besonders abgesehen? Auf Deutschland?
Ja, er hat offensichtlich, was ich so höre und lese, natürlich auch von, er hat so eine Deutschlandfixierung. Er hat das Gefühl, die Deutschen sozusagen haben uns eine Menge Autos verkauft und andere Dinge hier und eine riesen Geschäfte gemacht, während wir unsere Soldaten hingeschickt haben, um sie zu schützen. Und das wollen wir nicht mehr machen. Wir wollen nicht sozusagen für Deutschland den militärischen Preis bezahlen, wenn sie ihre gute Geschäfte bei uns machen. Ich glaube, da kommt insbesondere auf Deutschland was zu. Man muss dann sehen, es ist ja nicht so, dass Deutschland oder Europa wehrlos wäre. Man kann auch mit Trump handeln. Man muss, es ist ja auch in der Vergangenheit, hat es ja einen Fall gegeben, man kann Zölle und Gegenzölle, man kann sich schon wehren und antworten. Trump versteht natürlich, glaube ich, vor allem auf der Ebene des Geschäfts auch eine klare Sprache. So muss man es mit ihm handhaben.
Mhm. Ja, und zeitgleich mit dem Sieg Trumps platzt ja noch eine weitere Bombe. Und zwar ist die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in Deutschland nach knapp 3 Jahren im Amt gescheitert. Diese Woche Montag hat Bundeskanzler Olaf Scholz, wie zu erwarten, die Vertrauensabstimmung im Deutschen Bundestag verloren. Die vorgezogenen Neuwahlen, die finden nun am 23. Februar 2025 statt. Ihre Prognose, Herr LaDorna, haben Scholz und seine SPD noch eine Chance?
Ja, schwer zu sagen, ich glaube ja nicht. Ich meine, er selber glaubt ja daran. Was Deutschland betrifft, das ist schon eine zentrale europäische Krise. Ne? Deutschland steckt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Und weil Deutschland das wichtigste und wirtschaftlich stärkste Land in Europa ist, ist das eine europäische Krise. Und ich glaube, wie auch die Wahlen ausgehen, ich sehe im Augenblick nicht, wie Deutschland kurzfristig aus dieser Krise herausfinden kann. Und das ist, was mich wirklich besorgt.
Mhm. Aus Ihrer Sicht, wie wird die AfD abschneiden?
Im Moment ist sie ja nach Umfang die zweitstärkste Partei. Wie auch immer sie abschneidet, sie wird nicht mitregieren. Das jedenfalls nicht jetzt, vielleicht in 5 oder 10 Jahren, das kann sein, aber nicht jetzt. Die AfD wird das nicht mitregieren. Das wäre auch eine Katastrophe, wenn sie mitregieren würde. Warum wäre es eine Katastrophe? Weil eines muss man verstehen, die AfD möchte Deutschland aus der sogenannten Westbindung rausführen. Sie möchte aus der NATO rausführen, sie möchte wegführen aus den USA und viel russlandfreundlicher machen. Die AfD ist eine sehr russlandfreundliche Partei und das ist die wirkliche Gefahr, eine der großen Gefahren, wenn die AfD noch einflussreicher werden würde.
Glauben Sie aber, dass diese Wahl das politische Kräfteverhältnis in Deutschland nachhaltig verändern wird?
Im Moment sagen ja die Umfragen, diese CDU vorne bei ungefähr 30%, alle anderen Parteien sind weit dahinter. Wahrscheinlich gibt es eine Zwei- oder Dreier-Koalition. Wir haben gesehen, Dreier-Koalitionen sind schwierig. Es gibt aber auf der anderen Seite, das ist das Gute, es gibt natürlich, die deutsche Bevölkerung möchte, ist ja stabilitätsversessen. Sie ist ja nicht italienische Verhältnisse gewöhnt, sondern sie möchte eine Regierung haben, die stabil ist, die regiert. Diese Dreipart-Ampel-Koalition, die es in den letzten 3,5 Jahren gegeben hat, die nicht gut funktioniert hat, die möchten sie nicht mehr. Das heißt, es gibt eine Sehnsucht nach Stabilität und es gibt möglicherweise eine Zwei-Parteien-Koalition, die diese Stabilität dann auch bringen kann. Und das muss einhergehen mit tiefgreifenden Reformen, weil das deutsche Erfolgsmodell tief in der Krise steckt.
Ja, nun zum Abschluss des Jahres, Ende des Jahres, schlug jetzt noch eine Nachricht wie eine Bombe ein. Und zwar die Ermittlungen rund um den ehemaligen Signa-Chef René Benko und seinen Bozner Geschäftspartner Heinz-Peter Hager. Die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft erhebt, die sind schwerwiegend. Sie reichen von Betrug über Bestechung bis hin zur Bildung einer kriminellen Vereinigung. Herr Ladurner, Ihr Blick von außen erneut. Was sagt das über das Sittenbild in Südtirol aus?
Ja, ich denke, das eine ist der juristische Teil dieser Geschichte. Man wird sehen, was dann am Ende rauskommt, ob jemand verurteilt wird oder nicht. Aber ich halte diese Geschichte für eine der wichtigsten Geschichten der letzten Jahre in Südtirol, weil sie deutlich macht, dass es hier eine enge Verflechtung gibt zwischen Politik, auch Medien und Wirtschaft. Und dieser Filz ist höchst problematisch. Und ich bin, wenn ich das persönlich sagen kann, ja auch aus Südtirol weggegangen, damals, weil man das Gefühl hatte, hier kann man eigentlich nichts werden, wenn man von nichts kommt. Und wenn ich mir das so diese Geschichte durchlese, sozusagen, dann merke ich halt, ja, es ist ein Land, in dem es Dynastien gibt, politische Dynastien gibt, politisch-wirtschaftliche Dynastien gibt, die sie sozusagen sich fortpflanzen. Das wird auch in der nächsten Generation so sein. Und diese Geschichte, Benko, Hager,
gut, der Hager, ja, absolut nicht. Der kommt aus keiner Dynastie.
Ja, ich weiß, aber sozusagen, es gibt dann diese Verfilzung sozusagen. Wenn man da nicht hoch will in diese Verfilzung, dann hat man, glaube ich, wenig Möglichkeiten. Und diese Geschichte interessiert mich vor allem aus, ich sag mal so, politischen, soziologischen Gründen. Ne? Das ist ein, wie Sie sagen, ein Sittenbild. Das zeigt deutlich, was sich, sagen wir so, hinter der Politik verbirgt, nämlich eine permanente Geschäftemacherei, die man jetzt als Geschäftemacherei bezeichnen kann. Es ist nicht normales Wirtschaften, sondern es ist eine Verquickung von Politik und Wirtschaft, die ungesund ist für das Land, moralisch, aber auch wirtschaftlich. Und deswegen, ich finde diese Geschichte fantastisch. Ich weiß nicht, was da vorkommt, was da rauskommen wird, aber juristisch. Aber ich glaube, da dran zu bleiben, gerade für Medien, und sich deutlich zu machen, welche Konsequenzen das hat, wenn es diesen Filz gibt, das muss man noch klarer herausarbeiten. Ich glaube, das wäre wichtig.
Ja, in der heute erschienenen FF berichten wir ja sehr ausführlich in der Titelgeschichte über das nahe Verhältnis zwischen Wirtschaft und Medien. Wie problematisch, Herr Ladurner, sehen Sie es, wenn Journalisten abgehört war?
Ja, ich habe natürlich auch da reingelesen, es sind 1168 Seiten der Staatsanwaltschaft und natürlich habe ich das, so wie wir alle, getan, mit großer Neugier, aber eben auch mit großer Sorge, weil ich denke, würde ich gern abgehört werden über Jahre? Natürlich nicht. Ich weiß, die Gesetzeslage in Deutschland ist anders, da gibt es viel strengere Kriterien dafür, für die Behörden, dass sie abhören können. Ich finde zum einen, wahrscheinlich brauchen sie diese Mittel, die Staatsanwaltschaft, um aufzudecken, was sie aufdecken wollen. Zum anderen ist da aber auch ein Element drinnen, wo ich denke, dass, ja, wenn das ein autoritärer Staat wäre, ich will nicht abgehört werden. Ne? Überhaupt nicht, weil ich meine, wer möchte das schon? Also da mischt sich sozusagen Neugier und mit Sorge. Neugier und auch natürlich schon eine gewisse Anerkennung für die Arbeit der Staatsanwälte, keine Frage. Aber ich finde es schon auch schwierig, ja.
Abschließend, Herr Ladurner, interessieren Sie sich eigentlich für Tennis?
Ja, nicht so besonders, aber ich weiß, warum Sie fragen natürlich.
Ja, Südtirol. Seit 10. Juni ist ein Südtirol, also der Sechsner Jannik Sinner, die neue Nummer 1 der Welt. Er hat ja abgeklärt und überragend im November auch noch die ATP Finals in Turin gewonnen. Was dem Sechsner Tennisprofi in diesem Jahr geglückt ist, ist in Worten kaum zu fassen. Sinner wurde innerhalb kürzester Zeit zum Vorbild einer ganzen Nation und er ist längst zum Superstar avanciert. Was beeindruckt Sie denn an Sinner?
Ja, ich finde vieles. Also man muss erstmal diese stärkere Mentalität haben, sozusagen das immer gewinnen zu wollen, ne, auf diesem Niveau. Dass er mit 13 Jahren von zu Hause weggegangen ist und auch Anführungsstrichen weggegeben wurde, das finde ich auch bemerkenswert. Ich finde auch natürlich sein, wie alle glaube ich, sein Auftreten in seiner Bescheidenheit, das finde ich ganz wunderbar. Ich denke, er ist ein guter Botschafter für Südtirol. Was mich an ihm vor allem interessiert, ist diese ganze italienische Debatte, ne? Wie sehr jetzt ein Südtiroler plötzlich zum guten Italiener wird. Und da gibt's, also das verfolge ich mit großem Interesse, ne? Ich habe jetzt einen Artikel gelesen irgendwo, ich habe es vergessen, wo L'Arci Italiano, dass eigentlich der Sinner ja alle Werte repräsentiert, die der richtige Italiener repräsentiert und so. Diese Debatte interessiert mich besonders, aber ich finde, ich bin auch da wie bei Messner voller Bewunderung. Ich denke, es ist unglaublich, was er leistet und ich hoffe, dass er es so lange machen kann.
Das wünschen wir uns alle. Herr Ladona, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren, mit uns zurückgeblickt haben auf dieses bewegende Jahr 2024. Ich wünsche Ihnen nun eine frohe Weihnachtszeit und vor allem ein erfolgreiches, spannendes Jahr 2025.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung und die besten Wünsche für das nächste Jahr.
Vielen herzlichen Dank. Und möchten Sie noch einmal die wichtigsten Ereignisse dieses Jahres nachlesen, so können Sie es in der heute erschienenen FF tun. Es ist die letzte Ausgabe für dieses Jahr, wo wir Ihnen einen umfassenden Jahresrückblick liefern. Nun aber zur Titelgeschichte in diesem aktuellen Heft. In der Titelgeschichte geht es noch einmal um die Ermittlungen im Fall Hager-Benko. Konkret geht es um Medien und ihrem Umgang mit der Macht. Die Ermittlungen haben ja in manchen Fällen ein enges Verhältnis ergeben. Unter anderem kommt im Ermittlungsbericht auch Südtirols bekanntester Investigativjournalist Christoph Franceschini vor, dem, wie aus dem Ermittlungsbericht hervorgeht, Pressesprecher der Mafia. Wir haben Franceschini, er ist ja ein enger Freund von Heinz-Peter Hager, zu diesen Vorwürfen befragt und wir haben ihn im Interview auch gefragt, wie nahe denn ein Investigativjournalist der Macht kommen darf. Er jedenfalls zeigt sich im Interview schockiert. Schockiert darüber, dass Journalisten abgehört wurden. Und Alexander van Gerven geht in der Titelgeschichte auch noch der Frage nach, ob denn der Fall Hager-Benko ganz grundsätzlich eine Krise der kritischen Medien bedeutet. Dann darf ich noch auf ein interessantes Interview verweisen mit einer besonderen Frau, Lena Wild. Sie ist erst 24 Jahre alt und hat gerade bei Edition Rezia ihren ersten Roman veröffentlicht. Wobei Schreiben für sie nur eine Nebenbeschäftigung ist. Denn sie lebt nicht als Schriftstellerin, sondern arbeitet, und das ist das Interessante, als Physikerin. Und zwar ist sie für Scania in Schweden an der Entwicklung von autonom fahrenden Schwerfahrzeugen tätig. Und schreibt ganz nebenbei auch noch an der Technischen Universität in Stockholm ihre Doktorarbeit. Das, liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, war's für diese Woche. Das war's auch für dieses Jahr. 41 Ausgaben unseres Podcasts haben wir aufgezeichnet. Wir hatten in diesen 41 Ausgaben echt richtig spannende Gäste zu Gast, die uns Woche für Woche, jeweils am Donnerstag, einen interessanten Einblick in aktuelle Geschehnisse geliefert haben. Ja, und den nächsten FF-Podcast, den gibt es im neuen Jahr wieder, am 2. Jänner 2025, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Machen Sie es gut!